Also ein warmes Herz und kühler Kopf, das ist das, was es in einer Krise braucht. Das sind sehr, sehr enorme Ansprüche an die Führungskraft. Aber jemand, der seine eigenen Krisen bewältigt hat, der wird verstehen, wie das in einem Team auch geht.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work – So geht Veränderung. Mein Name ist Inga Höldmann, New Work-Expertin und Transformationsbegleiterin, und ich zeige dir, wie du wirksam eure Change-Projekte umsetzen kannst. Hier gibt es keine vermeintliche Wunderformel oder eine Spezialmethode, sondern es geht darum zu verstehen, wie Wissen, Emotionen und Gewohnheiten unser Verhalten prägen. Ich gebe dir Inspiration aus der Praxis und Einblick in meine Arbeit, damit du erfolgreich umsetzen kannst. Anastasia Umrig ist ein echtes Allround-Talent. Sie ist Seriengründerin bzw. Serieninitiatorin unter anderem von Incluvas. Das ist ein Hamburger Design-Label. Und sie hat auch Ander Stark gegründet. Das ist ein Fotoprojekt oder initiiert. Sie ist Coachin, hält Vorträge und ist jetzt auch ganz frisch Autorin des Buches Du bist in einer Krise. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt wird alles gut. Sie ist damit Expertin für Neuanfänge, so hat es die Taz zumindest beschrieben, für Umbrüche im Leben, für Tiefs, die es zu durchschreiten gilt und auch für anschließende Hochs. Sie hat selbst auch Erfahrung mit Krisen, sie hat Krisen hinter sich und anschließende Neuanfänge. Sie ist geboren in Kasachstan und ist mit 7 Jahren nach Deutschland gekommen, wo sie dann die Diagnose Muskelatrophie erhalten hat. Eine Diagnose, die ihr Leben sehr stark beeinflusst. Anastasia ist im Rollstuhl unterwegs und, was ich auch ganz spannend daran finde, sie leitet heute ein Team von Assistentinnen, die sie durch ihr Leben begleiten. Also sehr, sehr spannend. Ich freue mich sehr, dass sie sich heute die Zeit nimmt, um mit mir über den Umgang mit Krisen und die Kraft für Neuanfänge zu sprechen. Hallo Anastasia.
Hi, vielen Dank für die sehr nette Anmoderation. Wenn man das so hört, dann fühlt man sich gleich so ein paar Zentimeter größer. Dankeschön.
Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mit dir darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir einfach ja zusammen irgendwie so ein paar Sachen heute miteinander rausfinden werden. Ich würde tatsächlich gerne mal vorne einsteigen. Also du beschäftigst dich mit Krisen, mit Herausforderungen im Leben. Was sind denn solche Krisen, mit denen du dich beschäftigst? Was macht so eine Krise aus?
Ja, die Krisen an sich haben ja sehr viele Gesichter, sehr viele Nuancen und ich beschäftige mich vorrangig mit persönlichen Krisen, aber persönliche Krisen haben immer Auswirkungen auch auf unser Umfeld. Also, weil wir sind ja keine isolierten Wesen, auch in einer Pandemie nicht, das ist natürlich auch klar. Und wenn es uns als Individuum nicht gut geht, dann hat es auch immer Auswirkungen auf unsere Familie und Arbeit. So, und ich beschäftige mich viel mit diesem Gefühl von Sinnlosigkeit, von diesem Gefühl von, ich nenne es einfach mal so, grundloser Traurigkeit. Natürlich ist eine Traurigkeit oder Melancholie, die mir sehr vertraut ist, niemals grundlos. Aber es gibt ja so ein Gefühl von, ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, warum ich hier sitze. Ich weiß nicht, warum ich nicht glücklich bin in dieser Partnerschaft oder auch ohne der Partnerschaft. Und dann geht man auf die Reise, wenn der Druck, wenn dieses Gefühl von dieser Last unerträglich wird, dann kommen die meisten oder viele der KlientInnen zu mir, weil die sagen, ich verstehe es einfach nicht. Und dann ist dann ganz oft das ja, Ergebnis, ja, Mist, das ist die Krise.
Also du hast das also ein Gefühl von Sinnlosigkeit genannt. Du hast auch den Begriff Melancholie benutzt. Wo grenzt du das denn ab von auch klinischen Zuständen, wie zum Beispiel einer Depression? Also von wirklich, wo man ja dann auch anders mit umgehen muss. Wo grenzt du das ab? Oder wie grenzt du das ab?
Ich glaube, die Abgrenzung existiert manchmal gar nicht. Ich glaube, dass eine Depression eine ganz doll festgefahrene Krise ist. Ich würde da natürlich nicht so doll als Coach rangehen, weil dafür bin ich ja nicht ausgebildet. Aber auch damit kenne ich mich einfach aus persönlicher Erfahrung. Und ich habe keine Angst, wie ich immer sage, vor dem Dreck. Ja, also ich habe keine Angst, wenn jemand vor mir zusammenbricht, wenn jemand anfängt, mir die extremsten Sachen zu erzählen. Da würde ich niemals sagen, ich ertrage es nicht, das ist mir zu intensiv. Das ist mir zu viel. Und ich glaube, da entsteht die Heilung. Ganz egal, was da für Shit hochkommt, da beginnt dann der Prozess von Krise hinter sich lassen und Richtung Neubeginn zu gehen. Also die Grenze, die gibt es tatsächlich gar nicht. Ob eine Krise wird auch immer unterschiedlich empfunden. Viele glauben ja auch, das ist das Leben. Ja, wir sind Mitte 30, die ganze Welt ist traurig. Wer ist denn schon heutzutage vital? Wer ist denn heutzutage einfach so glücklich? Geht in einem Novemberabend raus und sagt, hey, ich bin total energiegeladen. Gibt's niemanden, ne? Und ja, die Familie, ach, die Arbeit, ach, die blöden Chefs oder die KollegInnen, das Leben halt. Und dann fehlt uns so dieses Innehalten und zu begreifen, das ist nicht normal, was da passiert. Das soll nicht so.
Welche Bereiche einer Krise kann es geben?
Es gibt Bereiche, also es gibt im Grunde genommen Bereiche, die keinem Bereich zugeordnet werden können. Da nenne ich sie einfach so Krise. Gibt es auch. Dann natürlich die Liebeskrise, wenn eine Trennung von heute auf morgen ist oder die einfach sehr weh tut. Dann der Tod, entweder in der Familie oder im nahen Umkreis. Dann die eigene Gesundheit kann auch eine Krise sein. Und aber auch Beziehung im weitesten Sinne. Also Freundschaften, die sich verändern, dass man sich einsam fühlt im Freundeskreis und natürlich auch im Berufsleben auch.
Das heißt, Krisen sind immer von außen irgendwie hervorgerufen oder können Krisen auch von innen, aus mir heraus entstehen?
Es gibt, also ich glaube, dass fast jede Krise von innen kommt und sich im Außen zeigt. Aber es gibt natürlich auch Situationen, für die wir einfach nichts können. Wenn eine Diagnose kommt, Krebs oder eine Muskelerkrankung, wie es bei mir der Fall war, oder jemand stirbt, dann ist das nichts, was man ja wirklich bewusst oder auch unbewusst provoziert hat. Das ist einfach das Leben. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass die meisten Krisen vermeidbar sind, wenn wir uns ehrlich mit uns auseinandergesetzt hätten vorher da, und ehrlich gewesen wären, dann wären wir nicht so oft in Situationen gelandet, wo man das Gefühl hat, wie konnte das jetzt passieren? Wie konnte ich hier gestrandet sein?
Ich würde gerne noch mal auf deine persönliche Biografie auch schauen. Wie ist es bei dir gekommen, dass für dich dieses Thema Krisen oder auch das Thema Neubeginne, dass das so wichtig für dich geworden ist?
Ich hatte das Gefühl, dass mein Leben 0 bis 7 ziemlich gut war, also ganz entspannt. Ich war ein ganz normales Mädchen und ich wusste gar nicht, dass etwas mit mir nicht stimmt, dass ich eine Behinderung habe und war ziemlich glücklich. Erst durch die Kommentare von außen, also in der Schule, kam dann die ersten Erfahrungen, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und auch die Resignation und Traurigkeit zum Beispiel meines Vaters, der sich kein behindertes Kind gewünscht hat. Ich meine, wer wünscht sich ein behindertes Kind? Das verübel ich ihm auch gar nicht. Aber das waren die Erfahrungen, wo ich angefangen habe zu merken, ich muss Dinge kompensieren, ich muss Dinge gut machen. Und durch dieses Gut machen und besser werden als andere, Deshalb habe ich auch so viele Projekte initiiert. Darüber schreibe ich dann auch in meinem Buch, dass ich die Projekte gestartet habe, um endlich zu beweisen, wie gut ich bin, ja. Und durch dieses, ich tue alles, damit ich in der Mitte der Gesellschaft endlich angenommen werde, habe ich einfach nicht gelernt, auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten. Und habe zum Beispiel viel zu viel gearbeitet, bis in die Nacht immer E-Mails beantwortet oder immer gedacht, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht. Aber was bin ich denn dann? Und irgendwann kam einfach dieser Punkt, das war durch ein ja, blödes Ereignis. Mit 29 hatte ich eine Nahtoderfahrung. Und da habe ich dann gemerkt, ich muss mich dem widmen und mich erstmal überhaupt kennenlernen. Warum bin ich hier? Bin ich wirklich hier, um irgendwem ein gutes Gefühl zu geben, oder jemandem zu beweisen, wie meinem Vater, dass es in Ordnung ist, ein behindertes Kind zu haben? Bin ich wirklich hier, um gelobt zu werden für meine Ideen, während ich innerlich denke, ich bin total leer und einsam? Ja, also ich habe wirklich die ganz großen Fragen angefangen zu stellen. Wer bin ich wirklich? Und wer möchte ich aber auch gewesen sein, wenn ich irgendwann wirklich sterbe? Mit welchem Gefühl möchte ich sterben? Nicht diese üblichen Sprüche, was soll auf meinem Grabstein stehen? Was sollen die anderen gedacht haben? Ist mir doch egal, was die anderen gedacht haben. Was möchte ich von mir gedacht haben? Und wenn ich gleich weiß, dass es mein letzter Atemzug ist, mit welchem Gefühl möchte ich den gemacht haben? Und ich weiß, das sind total pathetische, riesige Fragen. Aber ich habe sie mir einfach gestellt. Und dadurch habe ich aber Antworten auch bekommen, die nicht angenehm waren, die mich ja in die Krise katapultiert haben. Und ich musste mir einfach eingestehen, dass ich die meiste Zeit meiner erfolgreichen Projekte auch nicht für mich gearbeitet habe, sondern eher damit die anderen mich loben. Und das finde ich ganz schön schlimm.
Wie hat diese Lebensgeschichte und auch diese Erfahrung und auch diese Erkenntnisse, wie hat es deinen Umgang mit eigenen Krisen geprägt?
Ich habe auf jeden Fall aus dieser Zeit gelernt, für mich, ich und generell wir alle, immer wenn der Übergang ins Neue kommt, muss man erstmal das Alte betrauern. Und nicht so tun wie die meisten, ist mir doch egal, ist vorbei. Nee, ist nicht egal. Und diese Trauer um das Vergangene und den Mut zu haben, nicht zu wissen, was das Neue ist, und sich trotzdem für das Neue zu öffnen. Wenn man das Vertrauen hat, oder ich wollte das Vertrauen haben, in das Leben selbst, dass ich wirklich wie so eine Art Gebet gesprochen habe und gesagt habe, Leben, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich tun? Wer bin ich? Was ist meine Aufgabe? Und jetzt folge ich dir einfach. Ich weiß es nicht. Und so habe ich angefangen, auf meine Intuition auch erst zu hören. Und mutig auch zu sagen, nö, das ist mir jetzt zum Beispiel zu wenig Geld, mache ich nicht. Oder das ist mir zu viel Arbeit, schaffe ich nicht, mache ich nicht. Also an erster Stelle stand auf einmal meine Gesundheit und ich und meine psychische Gesundheit. Und das war ziemlich gut, ja.
Braucht es immer Krisen für Veränderung oder können wir uns auch verändern, ohne dass dem eine Krise vorausgeht?
Also leider ist der Mensch ja so doof und er lernt nur bedingt ohne eine Krise. Ich habe das Gefühl, erst wenn der Finger in der Tür eingeklemmt wird, erst dann lässt man es und steckt die Hand wirklich weg. Und deshalb an sich möchte ich sagen, an alle, die uns jetzt zuhören, nutzt doch bitte mein Wissen und meine Worte und vertraut mir, es wird nicht besser. Ihr müsst euch diesem Thema jetzt widmen. Aber aus Erfahrung weiß ich auch, der Finger wird eingeklemmt und dann wird mein Wissen, ach Scheiße, jetzt bin ich doch hier gelandet, da wollte ich doch nicht hin.
Kann man das lernen, mit Krisen umzugehen? Wie hast du das gelernt? Oder geht es einfach nur darum, irgendwie das als Krise zu erkennen, das auch anzuerkennen, sich vielleicht auch eine Trauerzeit zu nehmen? Oder wie lernt man sowas?
Man lernt sowas, wenn man irgendwann merkt, es macht keinen Sinn mehr zu flüchten. Das ist das allererste Learning, wenn man merkt, es macht keinen Sinn mehr, so zu tun, als würde man das nicht mitbekommen. Und ab dann beginnt die Weisheit, sage ich mal. Aber es gibt auch Menschen, die sind so erfolgreich mit Verdrängung. Und im Alter sitzen sie dann da und sagen, ach, die Alterseinsamkeit. Weil dann die Stille ist, dann kommen die Themen hoch. Jetzt komme ich doch auf die Pandemie zu sprechen. Gerade kommen ja bei so vielen Menschen die Themen hoch. Warum? Es ist ja nicht so, dass die Themen jetzt entstanden sind, sondern die Themen kommen jetzt hoch, weil die Kapazität, der Raum ist dafür da, dass sich die Themen zeigen dürfen. Das ist ja nichts Neues. Und jetzt ist eine gute Zeit, damit es zu lernen, damit umzugehen. Und wenn man das jetzt nicht tut, ich bin mir sicher, dass die Themen jetzt nicht mehr loslassen. Und das ist, glaube ich, das Besondere, weil jetzt gab es die Zeit und jetzt kam der Dreck ein bisschen hoch. Und ist eine gute Chance, ja.
Ich finde das ganz spannend, weil wir ja jetzt gerade sehr auf einer persönlichen Ebene sind. Also du sprichst da vor allem über individuelle, persönliche Krisen. Ich habe aber jetzt die ganze Zeit so auch gleichzeitig noch so eine organisationale oder diese Unternehmensebene mit im Blick, weil vieles von dem, was du gerade gesagt hast, was Krisen tun können, wie wir mit Veränderungen umgehen können, das können wir auch genauso auf die Arbeitswelt übertragen. Ja, nur dass es dort dann eben vielleicht keine persönlichen Krisen sind, sondern dass ja auch Unternehmen in solche Krisen irgendwie reinrutschen oder reingeraten können. Und ich habe mir gerade ein paar Worte aufgeschrieben. Also du hast zum Beispiel gesagt, so eine Trauerzeit ist wichtig. Ich glaube, dass das auch tatsächlich was ist, so dieses, dass wir uns in den Organisationen vielleicht auch zu wenig Zeit nehmen, um uns von Altem zu verabschieden und das auch anzuerkennen, dass es seinen Wert irgendwie hatte. Oder auch, ne, dass wir auch in Krisen einen positiven Antrieb oder Katalysator für Veränderungen sehen können. Ja, also um so den Blick so ein bisschen auf das Positive zu lenken. Wie reagiert man denn am besten auf so einen anstehenden Wandel? Als Individuum, aber eben auch als vielleicht als Gruppe von Individuen, wie zum Beispiel in einer Abteilung, in einem Team oder eben in einem Unternehmen.
Ja, also das Besondere Unternehmen, sage ich mal, ist, es braucht ja eine Führungspersönlichkeit, die möglichst krisenerfahren ist. Das wäre nämlich das Allerschönste, wenn eine Person das ganze Team leiten könnte, die sich mit der Trauer auskennt und die Trauer aushält. Ich spiele das mal durch, ja? Ein Team, sagen wir, von 7 MitarbeiterInnen und eine Führungskraft. Also 8 Personen. Es gibt mindestens 100 verschiedene Formen der Trauer. Die einen werden leise, die anderen zeigen das, die weinen. Die anderen würden sich am liebsten krank schreiben lassen und mit Decke über dem Kopf. Die anderen werden wütend, resigniert, andere gehen nach vorne und wollen das anpacken. Andere sind so, wir halten zusammen, wir ziehen das alle zusammen durch. Also es sind verschiedene Formen, die müssen erstmal zusammengebracht werden und ausgehalten werden. Dann gibt es die Zeit der Visionen, wo nichts gemacht wird, sondern einfach nur, lass uns rumspinnen als Team und auch das auszuhalten. Auszuhalten, wenn jemand keine Ahnung hat und keine Vision hat, dann auszuhalten, wenn jemand richtig verrückte Vision hat und viele Visionen hat und jemand, der einfach nur mitläuft und ein bisschen Vision hat. Und auch das zu sortieren und nicht weder klein zu reden noch groß zu reden, sondern einfach nur dieser Raum, das erfordert schon mal viel Stärke. Und dann das andere, strukturieren und losgehen. Und auch da braucht es jemanden, der einen kühlen Kopf hat. Also ein warmes Herz und kühler Kopf, das ist das, was es in einer Krise braucht. Die menschliche Verständnis zu haben für die individuelle Empfindung der Krise im Unternehmen, dann die Ängste, die persönlichen Ängste, die damit reinkommen, dass man einen Arbeitsplatz verliert, dass die eigene Arbeit sich verändert, weil jetzt mal ehrlich, die wenigsten Menschen haben Lust auf Veränderung. Ja? Die meisten Menschen wollen bitte einfach nur so weiterarbeiten wie bisher. Wenn es so Persönlichkeiten sind, die nur auf Sicherheit aus sind. Und ja, und ich glaube wirklich diese Scharfsinnigkeit und Offenheit gleichzeitig. Das sind sehr, sehr enorme Ansprüche an die Führungskraft. Aber jemand, der seine eigenen Krisen bewältigt hat, der wird verstehen, wie das in einem Team auch geht. Das ist nichts anderes, ob das jetzt mal eine persönliche Krise ist, nach einer Trennung oder nach einem, wenn mal eine Rente kommt oder was auch immer, ist völlig egal. Oder in einem Team, kleines Team, großes Team, oder aber noch größer gedacht auf politischer Ebene. Das ist immer, immer diese Bewegungen der Veränderung. Das ist wie eine Welle. Das ist immer das Gleiche.
Ich finde das höchst spannend. Also ich frage mich gerade, würdest du dem zustimmen oder vielleicht auch nicht, zu sagen, dass Erfahrung mit Krisen so ein bisschen sowas, gerade auch für Führungskräfte, so ein bisschen so eine Superkraft in der neuen Arbeitswelt ist. Also wir können über vieles diskutieren, ob, ne, also es, weil Anforderungsprofile verändern sich ja auch, so wie sich die Welt verändert und die Arbeitswelt. Aber es gibt ja so ein paar Fähigkeiten, die gut geeignet sind, um einigermaßen sicher durch diese neue Arbeitswelt zu navigieren. Und ich weiß nicht, würdest du dem zustimmen, dass du sagst, ja, das ist so eine Superkraft? Das klang jetzt für mich gerade so, dass tatsächlich so, ja, einfach so Erfahrung mit Krisen ist etwas, wenn wir in so einer Dauerherausforderung sind, die uns dann wirklich weiterhelfen kann.
Ich glaube, dass Erfahrung mit Krisen generell eine Superkraft im Leben ist. Also ganz egal, ob das für eine Familiengründung ist oder Unternehmensgründung. Das, auch da muss ich auch sagen, Menschen, die sich einer Krise entziehen, weil sie Angst haben vor der Dunkelheit, das werden niemals Menschen werden, die lernen zu leuchten. Das ist es einfach, weil jemand, der durch die Dunkelheit geht, der lernt so viel fürs eigene Leben, dem steht einfach nichts mehr im Weg, weil der einfach wissen wird, diese Steinchen, die hier rumliegen, das ist für mich eine Kleinigkeit. Und das sind dann die Menschen, von denen wir dann merken, wenn die in einen Raum kommen, wow, der hat Kraft. Und es gibt Menschen, die sind groß und sehr gesund und vital und wir spüren, die Stärke ist nicht echt. Also zumindest geht es mir so. Und das ist doch interessant, oder? Dass man das total fühlt, wem kannst du etwas erzählen und wem nicht? Wer bricht zusammen und wer nicht? Und ich würde jedem Menschen einfach raten, durch diese dunkle Zeit zu gehen. Und wenn mir irgendjemand erzählt, ich kenne keine Krisen, dem muss ich einfach ganz ehrlich sagen, der lügt. Es gibt keinen Menschen, der keine Krisen kennt. Eine Krise muss nicht immer etwas total Zerfetzendes, Riesiges sein, aber etwas, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen, Darum geht es ja. Es geht ja nicht um dieses dramatische Burnout, 2 Jahre krankgeschrieben sein.
Was passiert denn, wenn wir uns diesem Wandel versperren? Ja, also wir schlittern da in etwas rein, was man als Krise bezeichnen könnte oder beschreiben könnte, oder zumindest als Herausforderung, ja, mit der wir irgendwie umgehen sollten im besten Falle. Was passiert denn, wenn wir uns dem versperren? Also wenn die Vorzeichen da sind, aber wir uns nicht trauen, dahin zu gucken?
Also ich glaube, zum einen werden wir niemals zu souveränen, erwachsenen, guten Menschen. Ich glaube, dass es so immer etwas Wabbeliges wird, immer etwas, was man nicht greifen kann, etwas, eine Persönlichkeit, die man irgendwie nicht zu fassen bekommt. Verstehst du, was ich meine? Immer, wo man schon spürt, die Person weicht immer einem aus. Also dann und gleichzeitig beschweren sich gerade diese Menschen, dass sie nicht ernst genommen werden, dass sie nicht gehört werden, dass sie sich nicht durchsetzen können. Und also das passiert zum einen, wenn man sich Krisen versperrt oder dem Wandel versperrt. Und das Zweite ist, was passiert? Die Krise kommt nochmal. Also das ist nicht so, dass die eine Welle vorübergeht. Also die geht vorüber auf jeden Fall und die nächste wird aber umso heftiger sein. Also wer dann glaubt, ach, das ist jetzt vorbei, mal gucken, bei der nächsten Krise bin ich ja schon Mitte 40 oder noch älter, dann mache ich das, dann habe ich auch mehr Zeit. Ist, glaube ich, ein Trugschluss, weil es wird immer schwieriger und die Welle wird immer größer und es braucht dann immer mehr Zeit und Kapazitäten, sich dem wirklich zu stellen. Also lieber so früh wie möglich. Also wenn mir jemand erzählt mit Anfang 20, dass die oder er sich wirklich mit dem ganzen Thema auseinandersetzt, freue ich mich immer sehr, weil das bedeutet, dass diese Menschen die starken Persönlichkeiten der Zukunft sein werden.
Trifft das auch auf Organisationen zu? Also wenn solche Krisen sind ja quasi Veränderungsanzeiger oder Veränderungs Trigger sozusagen, ja, in deinem Verständnis. Würdest du sagen, dass das auch auf Organisationen zutrifft, dass wenn sie sich jetzt wegducken, nicht ihre Art und Weise miteinander zu arbeiten verändern, was passiert dann?
Ja, das glaube ich total. Also deswegen sterben ja auch viele Unternehmen, weil sie auf einmal merken, die Digitalisierung verpasst zu haben oder die Teams arbeiten noch wie vor 20 Jahren zusammen. Und die Menschen verändern sich, die wollen auch was Neues haben oder merken, das passt nicht mehr zu denen. Und die Unternehmen werden einfach abgehängt werden. Also entweder ja, werden sie ganz brutal gesagt, sterben oder sie werden nie dieses Gefühl zu haben, wirklich agil und beweglich zu sein, also im Kleinrahmen oder im Großen auch. Und die werden dann so vor sich hin vegetieren und genau, also deswegen glaube ich, dass man, jetzt komme ich wieder auf das Thema Führungskräfte zurück, wenn man schon merkt, da gibt es ein paar Sachen, wo man drehen könnte, müsste oder wie auch immer, da auch immer dran zu bleiben, immer mit dem Team in Kontakt zu gehen. Wie seht ihr das? Weil ich glaube, wenn man Menschen fragt und denen das Gefühl gibt, sie dürfen immer ehrlich antworten, dann ist es die beste Chance, überhaupt zu wachsen. Weil es ist so ein komisches Verständnis auch von Führungskräften zu denken, sie müssten alles alleine entscheiden. Das müssen die gar nicht. Die müssen nur leiten. Die müssen nur den Raum halten.
Räume öffnen,
Genau. Aber ich glaube, das Team, das kann es schon ziemlich selbst, diese Bewegung nach oben hinbekommen.
das heißt, wie geht Neubeginnen? Also, wenn wir durch die Krise durchgehen, wie geht Neubeginnen?
Neubeginn geht nur mit Geduld. Geduld und immer wieder stehen bleiben, reflektieren, was habe ich gestern gemacht, war das okay, ist mein Kurs, meine Richtung noch in Ordnung und einfach gehen und nicht dieses Stehenbleiben. Neubeginn ist in meinem Verständnis stetige Bewegung ohne Eile, und immer reflektierend und bitte ohne Drama. Das ist ja mein Wunsch irgendwie auch im Neubeginn.
Ich finde das so spannend, weil ich merke, dass ich auch im Kopf gerade die ganze Zeit immer so ein bisschen changiere zwischen der persönlichen Ebene, auf der du dich ja auch bewegst, und aber gleichzeitig bin ich auch immer wieder erstaunt, wie viel davon auch tatsächlich auf Organisationen übertragbar ist. Ja, also so dieses, wie gehen wir mit persönlichen Krisen um? Und das können wir dann eben auch übertragen auf, okay, was kann für eine Organisation gut sein aufgrund der Veränderungen, vor denen wir stehen? Und wenn du sagst, Geduld und Reflexion möchte ich gerne noch dazu fügen, also dieses sich auch damit auseinanderzusetzen und dafür eben die Räume in einer Organisation auch zu schaffen.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt auf die persönliche Krise spezialisiert, weil ich selber seit 8 Jahren selbstständig bin und ich kenne mich eher mit der persönlichen Krise aus. Und da weiß ich zu 100%, worüber ich spreche. Aber in der Organisation oder theoretisch könnte ich sogar Frau Merkel beraten, einfach weil, ja, wie gesagt, diese Abläufe. Das ist wie so eine Geburt oder wie, ja, wie ein Umzug, wie ein Vorbereiten für einen Ausflug. Also es ist völlig egal, woher man kommt, wie man aussieht, wie viel man verdient, was für eine Bildung man genossen hat. Die inneren Prozesse sind immer die gleichen. Das fasziniert mich ja selber so an diesem Thema. Und deswegen freue ich mich so, über dieses Thema auch mit dir sprechen zu dürfen, weil das ist so einleuchtend und nichts Kompliziertes. Aber ich will nicht sagen, dass es nicht weh tut. Es tut weh.
Es tut
Aber
weh, aber es lohnt
man
sich.
stirbt, genau, man
Ja.
stirbt nicht daran.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, tatsächlich auch den Blick darauf zu richten, ne, wenn eine Krise den Neubeginn bringt, was bringt das zu mir oder zu uns? Ja? Was Wertvolles steckt da irgendwie drin? Und sich auch trauen, da drauf zu schauen, auch wenn die Krise schmerzhaft ist, natürlich.
Genau, und auch sich zu überlegen, was möchte ich denn, dass Neues zu mir kommt? Weil wenn man in dem Alten immer dieses Abarbeiten, Hauptsache dass das Schiff nicht untergeht, und immer dieses Wegdrücken, ne? Ich habe gerade die Augen zugekniffen für die mich nicht sehen können, und immer dieses Beiseite schieben, das ist halt immer nur, ja. Das ist Überleben, das hat nichts mit Leben zu tun.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank.
Ja.
Das war Anastasia Umrick, Expertin für Neuanfänge, wie die Tatzi genannt hat. Und ich glaube, das kann ich bestätigen. Vielen, vielen Dank, dass du Einblick gegeben hast, in deinen Umgang mit Krisen und was wir daraus lernen können und wie Krisen eigentlich verlaufen und warum Krisen so wichtig sind. Vielen, vielen Dank, Anastasia.
Danke dir.
Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben.
New Work, so geht Veränderung. Der Podcast von Inga Höldmann für Change-Projekte, die wirksam werden. Denn was du willst, ist mehr Zeit für richtig gute Zusammenarbeit.